Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Filme über Geschwister sind gar nicht so häufig im Kino. Wenn schon solche Filme auf unsere Leinwände kommen, geht es da meist um sehr erwachsene Menschen, die sich entfremdet haben und sich ständig Vorwürfe machen. Oder es geht um Kinder, die mit ihren Geschwistern aufwachsen. Jetzt ist aber ein Film in unseren Kinos, der sich sehr subtil, aber auch intensiv mit dem Kern von Geschwisterbeziehungen auseinandersetzt, ohne dabei zu romantisieren oder in Kitsch zu verfallen. Ganz ehrlich fragt The Adults von Regisseur Dustin Guy Diefer, wie schwer es manchmal sein kann, die Gefühle zu unseren Brüdern und Schwestern in Worte zu fassen. Vor allem, wenn, wie im Film, man sich über 3 Jahre nicht gesehen hat.
Hey.
Hey,
where's Maggie?
She's meeting us at the diner.
Why aren't we running late? I thought we said breakfast at 10. It's 10 now.
We're not late. That's still how you hug people? Why don't you hug me like you haven't seen me for 3 years?
The Adults erzählt von Eric, einem Mann Anfang 30, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Er will nur eine Nacht bleiben, besucht dabei seine beiden Schwestern Maggie und Rachel. Doch die Stimmung zwischen allen ist ziemlich schlecht, wie wir auch gerade gehört haben. Die Geschwister machen sich ständig Vorwürfe. Ein Grund sind die abwesenden Eltern, deren Geheimnis der Film nie wirklich ausspricht. Man bekommt das nur so am Rande mit. Und so nimmt sich der Regisseur Dustin Guy Diefer viel Zeit, um zu beobachten, wie diese Geschwister langsam erst ihre Gefühle zueinander ordnen können und sich so, deshalb ja auch der Titel, endlich in ein neues, erwachsenes Leben verabschieden können. Ich konnte diese Woche mit Regisseur Diefer in Los Angeles sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, ob er denn selber überhaupt Geschwister hat.
I do, yes, I have a...
Ja, ich habe eine jüngere Schwester und einen viel jüngeren adoptierten Bruder, mit dem ich jedoch nicht wirklich aufgewachsen bin. Meine Kindheit habe ich vor allem mit meiner kleinen Schwester verbracht.
Ich habe mich natürlich gefragt beim Ansehen von The Adults, ob ihre eigene Beziehung zu ihrer Schwester irgendeinen Einfluss auf das Projekt hatte. Und wenn ja, in welchem Stadium hat sich das überhaupt im Film selbst ausgewirkt?
Well, yeah, it's one of those cases where you work on something you don't realize.
Nun ja, es ist einer dieser Fälle, in denen man an etwas arbeitet und nicht genau merkt, wie persönlich es ist. Ich habe eigentlich mit einer völlig anderen Idee angefangen zu arbeiten. Aber als ich dann ein wenig am Drehbuch schrieb, fing ich an, über meine Schwester nachzudenken. Ich wusste, dass zumindest die Vergangenheit, über die ich nicht viel reden wollte, doch ein Teil dieser Geschichte war. Die Erwachsenen basiert daher durchaus auf meiner Vergangenheit und meiner intensiven Beziehung zu meiner Schwester. Aber ich habe es lange nicht wahrgenommen. Erst später, viel später, als ich anfing, mit meinen Schauspielern zu arbeiten, begann auch die Handlung des Films immer stärker von meiner Schwester zu handeln. Und dann während der Proben kam dieser Teil erst wirklich zum Vorschein. Mir wurde klar, wie persönlich und intim diese Geschichte ist und wie sehr mein Film sich um meine Schwester und mich dreht und unsere Beziehung zueinander als Erwachsene. Aber es ist wohl eines dieser unbewussten Dinge, die einfach so da sind, ohne dass man es merkt. Und manchmal merkt man es auch erst, nachdem man den Film gedreht hat. Und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich es erkannt habe. Ich glaube, es war notwendig, dass ich das während der Proben herausgefunden habe, denn es wurde zu einem großen, starken Wegweiser für mich und zu einem emotionalen Zentrum, von dem ich mich weiterhin durch die eigentliche Produktion des Films habe leiten lassen.
Actual production of the film.
Wenn im Kino Geschichten über Beziehungen zwischen Geschwistern erzählt werden, dann vor allem im amerikanischen Kino geht es meist um Kinder, also ganz kleine Geschwister oder eben schon über ältere Erwachsene, die sich normalerweise hassen und versuchen irgendwie diese Verbindung zu beenden oder neu aufzulegen. Aber was hat Sie jetzt dazu inspiriert, eine Geschichte über Geschwister zu erzählen, die Ende 20 oder Anfang 30 sind? Das ist ja ein ganz anderes Alter und damit ja, wie sich herausstellt, auch eine ganz andere Geschichte.
I mean, yes, there are often movies with older adult siblings.
Ich meine, ja, es gibt oft Filme mit älteren, erwachsenen Geschwistern und oft gibt es eine Menge Konflikte um Nachlässe oder Geld. Ich glaube, was ich wirklich erreichen wollte, ist das Erzählen dieser unerschütterlichen Bindung zwischen diesen Geschwistern. Es ist eine tiefe, ehrliche und unerschütterliche Liebe, um die es mir geht. Denn selbst wenn sich Eric, Rachel und Maggie nicht leiden können oder selbst wenn die Konflikte und Spannungen so stark sind, dass es unmöglich ist, Frieden oder Harmonie zu haben, haben, bleibt dennoch etwas zwischen ihnen, das nicht gebrochen werden kann. Selbst wenn sie es versuchen würden oder es sich stark wünschen würden, bleibt dieses Band zwischen ihnen bestehen. Ich nenne es Liebe. Und ich finde, dass dies eine ganz andere Art von Liebe ist als die, die uns sonst im Leben begegnet. Dieses Gefühl zwischen den Geschwistern ist so stark, weil ich glaube, dass es seinen Ursprung in der Intimität der Kindheit hat, also aus einer ganz intimen Welt stammt, wo die Stärke der Gefühle alles überdauern kann. Wenn wir dann erwachsen werden, spüren wir vielleicht, dass wir diese Intensität nicht mehr erreichen können. Bei meinen Recherchen hatte ich das Gefühl, dass es nicht viele Liebesgeschichten zwischen Geschwistern im Kino gibt. Und für mich ist The Addells eine Art von Liebesfilm, eine sehr schwierige Liebesgeschichte, weil die Liebe hier verschüttet ist. Die drei spüren diese Liebe nicht mehr. Aber der Film arbeitet daran und kommt zu einem Punkt, an dem ein Ausdruck der Liebe auf die eine oder andere Weise möglich wird. Er kommt zu einem Punkt, an dem die drei eine Möglichkeit finden, zumindest ein wenig von ihrer Liebe zu zeigen.
Ich meine, wir betreten diese Welt des Films mit Eric, der in seine Heimatstadt zurückkehrt und sie so schnell wie möglich verlassen möchte. Man hat so das Gefühl, dass er eigentlich weg will. Er ist sehr abweisend, er ist sehr distanziert zu seiner Umgebung. Wie würden Sie denn zu Beginn des Films diese Filmfigur Eric beschreiben?
Well, I think, you know, what I think what's happened is that he has built another life. I mean, he's left his hometown.
Was für ein Mensch ist Eric? Nun, ich denke, dass er sich ein anderes Leben aufgebaut hat und vor 3 Jahren seine Heimatstadt verlassen hat. Und er bildet sich ein, dass er gut lügen könnte. Zum Beispiel sagt er beim Pokerspiel an einer Stelle, oh, das Geld ist mir egal. Nun, das könnte eine Lüge sein. Es sieht zwar so aus, als wäre ihm das Geld egal, aber es ist möglich, dass das eine Lüge ist. Ich wollte gerade erzählen, wie Erics wahres Leben aussieht, aber vielleicht sollte ich das nicht tun, weil ich glaube, dass der Film das auch bewusst nicht erzählt. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich glaube, dass Eric sich zumindest ein bequemes Leben aufgebaut hat oder ein Leben, in dem er die Kontrolle hat, zumindest eine Art von Kontrolle, die er sich für sein Leben wünscht. Und auch das Pokern gibt ihm das Gefühl der Kontrolle, auch wenn er als Pokerspieler weiß, dass man die Karten nicht kontrollieren kann. Man kann sein Bestes geben. Aber ein Teil des Pokerspiels ist, dass es einen anderen, unberechenbaren Teil gibt, bei dem selbst, wenn man denkt, dass man alles richtig gemacht hat, etwas schiefgehen kann. Aber wissen Sie, ein Teil des Films ist, dass Eric in die Stadt kommt und versucht, die Kontrolle zu behalten, um dann an diesem sicheren Ort zu bleiben. Und seine Schwestern, vor allem seine ältere Schwester Rachel, die wirklich der Kern dieser Liebesgeschichte ist, ist die einzige Person, die ihn durchschaut. Sie versteht, dass Eric in Wahrheit unfähig ist, das Leben zu kontrollieren. Zwischen Eric und Rachel muss das in der Kindheit sehr intensiv gewesen sein. Ich glaube, er hatte die anderen als Kinder unter Kontrolle. Aber das Gefühl, keine Kontrolle zu haben, das ist etwas, das Eric nicht mag und das er in seinem Leben zu vermeiden versucht. Also hat er sein Leben so eingerichtet, dass es bequem ist. Auch bei seiner Rückkehr in die Heimat versucht er es, sich bequem zu machen. Und um sich wohlzufühlen, geht er Rachel aus dem Weg. So ist dieser Eric.
He's trying to come here and be comfortable. And so being comfortable is avoiding.
Es ist interessant, denn als Eric in seine Heimatstadt zurückkehrt, da dachte ich noch, dass er seine Jugend dann doch sehr stark romantisiert, weil alle seine alten Freunde lehnen ihn irgendwie ab. Er sagt, hey, lass uns zusammen abhängen, und alle knallen ihm mehr oder weniger die Tür vor der Nase zu. Niemand wartet wirklich auf ihn. Keiner lächelt ihn an. Und ich dachte mir, er ist ein Fremder, und erst langsam beginnt Eric das selbst zu realisieren.
Yeah, I mean, you get some hints of that, and
ja, ich meine, man bekommt aber nur einige Andeutungen davon. Nehmen wir doch diese Pokergruppe, die sich um Eric herumbildet. Man hat nicht das Gefühl, dass die Leute in der Pokergruppe wirklich seine Freunde sind. Und der einzige Freund, den wir überhaupt sehen, ist ein Freund, der ein Baby hat. Aber man sieht auch, dass Eric und er sich entfremdet haben, weil er bereits ein Kind hat und Eric ihm nicht wirklich viel Aufmerksamkeit schenken kann. Da ist also schon eine Distanz zur Umwelt. Eric funkt einfach auf einer anderen Wellenlänge. Das passiert, wenn man seine Heimatstadt verlässt. Ich denke auch, dass es in gewisser Weise zum Altern gehört, dass man viel Zeit außerhalb seiner Heimatstadt verbringt. Wenn man dann zurückkehrt, findet man häufig einen Ort vor, der sich verändert hat, obwohl man dachte, dass es sich nie verändert. Und es ist ein komisches Gefühl zu begreifen, dass du vielleicht nicht länger ein Teil dieses Ortes bist. Es gibt den Ort nicht mehr, an dem du mal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden hast.
Ein großer Teil des Films dreht sich ja um die Frage der Abwesenheit. Also ganz konkret natürlich um die Abwesenheit der Eltern. Es ist ein großes Geheimnis da, wir spüren das. Und ich habe mich gefragt, wie sehr es sie als Drehbuchautor vielleicht gequält oder verführt hat, das Schicksal dieser Eltern nie direkt zu erwähnen. Es ist sehr subtil im Dialog zwischen den Geschwistern, dass wir erfahren, da ist etwas passiert, warum Vater und Mutter nicht mehr da sind. Ich kann mir vorstellen, dass beim Schreiben des Drehbuchs es vielleicht verführerisch war, dann zu sagen, naja, hier ist die Hintergrundgeschichte, das ist der Grund, warum sich alle Figuren in meinem Film so verhalten, wie sie sich verhalten.
Well, yes. I mean,
nun, ja, ich meine, es ist schon so, dass ich ein wenig allergisch gegen Hintergrundgeschichten bin. Das ist etwas, das in Filmen sehr schwierig ist. Und man arbeitet sehr hart am Drehbuchhandwerk, um Informationen zu vermitteln, ohne dass es sich so anfühlt, als würde man das tun. Nun, aber in diesem Fall habe ich einen ganzen Entwurf für den Film geschrieben, der eigentlich eine Menge Hintergrundgeschichte enthielt. Und man wusste über die Eltern Bescheid und es wurde mehr über die Eltern gesprochen. Und man bekam mehr ein Gefühl für die Gründe der Spannungen zwischen den Geschwistern. Aber zum Glück habe ich diesen Entwurf nicht umgesetzt. Ein Grund war der Covid-Lockdown. Ich hatte eine Menge Zeit, um mich von diesem Entwurf zu lösen. Und als ich ihn dann wieder in die Hand nahm, sah ich ihn mir an und merkte, wie viel Vorgeschichte und Hintergrundgeschichte darin enthalten war. Und es fühlte sich alles falsch an. Ich machte mich also ans Schreiben. Und als ich das tat, als ich den neuen Entwurf schrieb, der jetzt im Wesentlichen der fertige Film ist, haben auch die Schauspieler einen sehr starken Einfluss auf die Figuren bekommen. Vieles entstand durch intensive Gespräche. Wir sprachen über Filme, die uns inspirieren, aber auch über unsere Geschwister. So entstand ein Drehbuch, das mir gefiel. Erst dann habe ich gemerkt, dass es im Film stark um das Thema Abwesenheit geht. Da haben Sie völlig recht. Es geht um abwesende Eltern, aber auch um das Gefühl von Abwesenheit. Das ist wieder diese Liebe zwischen den Geschwistern. Man will dieses Gefühl nicht zulassen, glaubt an die Abwesenheit dieser Emotionen und leidet gleichzeitig darunter. Und so wurde der Film stärker für mich und ich fühlte mich sogar emotional mehr mit ihm verbunden. Als Filmemacher wurde der Film für mich stärker, als es um die Abwesenheit ging, um die Abwesenheit der Mutter, um die Abwesenheit der Kindheit.
That's when the film became stronger for me.
Für mich ist The Adults auch ein sehr intelligenter Film über Kommunikation und die Art und Weise, wie man versucht, eine Sprache miteinander zu finden. Denn irgendwie geht es ja darum bei diesen drei Geschwistern. Sie reden zwar miteinander, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Und wenn sie schon miteinander irgendwie in Kommunikation treten, dann immer in Form von sehr interessanten kindischen Spielen. Ja, sie verstecken sich hinter imaginären Figuren, sprechen in anderen, ja, dann Akzenten und Dialekten, stellen ihre Stimme. Wie haben Sie diese kindlichen Welten eigentlich entwickelt? War das auch übrigens mit den Schauspielern, die ich an dieser Stelle vielleicht mal nennen sollte? Michael Cera, Hannah Gross und Sophie Lillis spielen mit. Es klingt so ein bisschen, als wäre das auch eine Art Workshop gewesen.
Well, yeah, you're right. The structure of the film is that is something about people.
Die Struktur des Films besteht darin, dass es um Menschen geht, die ihre eigene Welt in ihrer Kindheit hatten, eine eigene Sprache, die Fantasiefiguren hatten, also eine Welt, in der sie lebten und an die sie glaubten. All das ist jedoch verschwunden. Diese Fantasiefiguren und Welten sind nicht mehr bewohnbar. Auch wenn es die drei Geschwister versuchen. Und jetzt, als Erwachsene, haben sie ihr eigenes Leben entwickelt und sie haben auf ihre eigene Art und Weise ihre eigene Erwachsenensprache entwickelt. Und die Kommunikation als Erwachsene funktioniert noch nicht. Auch ihre Sprache funktioniert nicht. Im Laufe des Films wird deutlich, dass die Sprache nicht zu 100% Kommunikation bedeuten muss. Eric, Rachel und Maggie müssen sich ein für alle Mal aus ihren alten Fantasiewelten befreien. Im Film geschieht das am Ende in einer Art Ritual. Es wirkt so, als würden sie noch einmal all ihre Kindheits-Ichs herausholen, um in einen Krieg zu ziehen, an dessen Ende sie im Grunde die ganze Welt der Kindheit in Brand setzen und zerstören. Und all diese Kindheitsspiele standen bereits im Drehbuch. Ich wusste, wie sich diese Kindheitsfiguren anhören sollten. Aber ich war dann doch von den Schauspielern abhängig, meine Ideen zum Leben zu erwecken. Im Drehbuch stand, dass Erics Fantasiefigur klingt wie König Charles III. Und C3PO. Und der Schauspieler Michael Cera nahm diesen Hinweis und setzte das auf seine Art um. So haben wir das gemeinsam über Monate entwickelt. Die Schauspieler mussten in den Proben sogar in diesen Stimmen vorsprechen. So haben wir alle ein besseres Gefühl für diese Welten bekommen. Und auch die Musik zum Film haben wir so entwickelt. So haben wir diese fantasiegeladenen Kinderwelten erschaffen.
And then they came out the voices and we talked about that and developed those.
Wie wichtig war es für Sie eigentlich, die Geschichte in einer Kleinstadt anzusiedeln? Denn ich kann mir schon vorstellen, dass man so eine Geschwistergeschichte auch in New York oder ich weiß nicht, in Denver oder so erzählen könnte. Und dennoch gibt diese Kleinstadt ihrer Erzählung eine ganz andere Textur.
My last feature was in New York City and the feature before that was back in my hometown, Salt Lake City.
Ich denke, die Kleinstadt ist ein interessanter Ort, um in die eigene Kindheit zurückversetzt zu werden. Und es stimmt, dass ich alle meine letzten Filme in New York City gedreht habe. Dann gab es noch ein Projekt in meiner Heimatstadt Salt Lake City. Ich habe also noch nie in einer Kleinstadt gedreht. Aber ich war auf der High School in einer kleinen Stadt im Süden von Oregon, die Grants Pass heißt. Und das war eine Erinnerung, die ich in The Adults auch nochmal auf die Leinwand bringen wollte. Wir haben den Film in Upstate New York gedreht, wo ich mich sehr an den pazifischen Nordwesten erinnert gefühlt habe. Auch das macht den Film so persönlich. Klar, ich hätte diese Geschichte vielleicht auch in einer Großstadt spielen lassen können. Aber die Idee, dass jemand nach einer längeren Zeit zurück in einen kleinen Ort kommt, hat schon etwas sehr Nachvollziehbares und Allgemeingültiges. Es ging mir darum, die Idee eines Fremden zu vermitteln, der völlig anders ist als die Person, die er früher war. Er ist jetzt ein Fremder an diesem kleinen Ort.
Ich meine, diese Kleinstadt ist übrigens auch sehr feindselig gegenüber Eric. Um ehrlich zu sein, wird er sogar ausgeraubt.
Yes, yeah, exactly. He does. He really does. And he, even in the scene where he gets robbed, you know, the person says.
Ja, genau, das stimmt. In der Szene, in der er ausgeraubt wird, sagt die Person ja etwas in der Art: Was machst du hier? Verzieh dich aus dieser Stadt. Das unterstreicht bei Eric das Gefühl, am Ende auch hier ein Außenseiter zu sein. Ganz so, als wäre er an einem falschen Ort. Dabei ist es der richtige Ort. Nur versteht er noch nicht, wie er sich hier verhalten muss. Er muss etwas ändern. Er muss etwas wieder gut machen. Und das bringt ihn zu seinen Schwestern. Auch wenn Eric alles dafür tut, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, bereitet ihn der ganze Film darauf vor, seiner Schwester zu sagen, dass er sie liebt. Das Problem ist nur, dass er sich lange ablenken kann und diese Konfrontation vermeidet. Solange Eric das tut, hat er das Gefühl, dass er ständig am falschen Ort ist.
Vorhin haben Sie erzählt, dass Sie auch über Filme gesprochen haben, die Sie inspiriert haben mit Ihren Schauspielern bei den Proben zu The Adults. Und beim Sehen Ihres Films war mir schon klar, dass Sie Bezug nehmen auf eine ganz große Tradition des unabhängigen amerikanischen Kinos. Aber der Film hat auch etwas Nouvelle Vague-iges aus Frankreich. Ja? Er hat etwas sehr Leichtes, die Jahreszeit spielt eine wichtige Rolle. Wir sind in so einem Dazwischen. Ja? The Adults ist kein Sommerfilm, es ist kein Winterfilm. Irgendwie sind die Zeiten gerade am Verändern. Und da landet man natürlich früher oder später im Kino immer beim Namen Eric Rohmer. Und an den musste ich wirklich denken. Ich hatte schon das Gefühl, dass ihre Figur und ihr Film etwas sehr Französisches hat.
Yeah, it's so funny. I don't know. I cannot believe that I didn't think of Rohmer when I'm making this movie, because he's a huge influence for me and I love him and
ja, aber ich kann es nicht glauben, dass ich nie an Eric Rohmer gedacht habe, als ich diesen Film gemacht habe, obwohl sein Kino einen großen Einfluss auf mich ausübt und ich liebe seine Filme. Ich begreife nicht, wie ich die ganze Erfahrung durchlaufen konnte, meinen Film zu machen, ohne an Rohmer zu denken. Das ist gerade irgendwie seltsam für mich, weil ich jetzt durch unser Gespräch den Einfluss deutlich sehe. Beim Drehen habe ich sehr stark über die Struktur des Films nachgedacht. Ich wollte ein Muster und ein Gefühl von Wiederholung erzeugen. Dabei habe ich ein bisschen an die Einfachheit der Filme des Südkoreaners Hang Sang-soo gedacht. Auch an seine Art, mit Wiederholung und mit Ellipsen zu arbeiten. Seine Filme haben immer so eine schlichte, kreisförmige Bewegung, von der ich etwas vermitteln wollte. Ein anderer Film, der für mich wichtig war, obwohl er tonal total anders ist, war »Wir werden nicht zusammen alt« von Maurice Pialat. Es ist ein brutaler Film über eine brutale Beziehung. Es geht um ein Paar, das nicht zusammen sein sollte und dennoch ständig aneinander klebt. Dieser Magnetismus war etwas, das ich zwischen Eric und Rachel erzeugen wollte. Und Eric versucht, sich abzusetzen und sagt immer, er will die Stadt verlassen. Aber die Pokersucht hält ihn dann doch immer eine Nacht länger. Das waren so meine Inspirationen und Ideen hinter dem Film. Aber hier hätte mir Romer früher einfallen müssen, gerade weil ich ihn in Beziehungsdingen als großen Einfluss auf meine Arbeit betrachte.
Sagt Regisseur Dustin Guy Diefer über seinen schönen Spielfilm The Adults, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen ist. Jedes Jahr um diese Zeit wird Frankfurt am Main zum Zentrum des japanischen Films in Deutschland. Beim jährlich stattfindenden Nippon Connection Festival wird dort das Neueste und Beste aus der aktuellen japanischen Kinoproduktion gezeigt. Noch bis Sonntag können Sie die Highlights aus dem sehr üppigen Programm vor Ort in Frankfurt sehen. Auch übrigens noch Filme aus der sehr spannenden Retrospektive. Dieses Jahr ist sie gewidmet dem Regisseur Keisuke Kinoshita. In Japan gilt Kinoshita als einer der besten, wichtigsten und bekanntesten Kinomacher des 20. Jahrhunderts. Bei uns in Deutschland sind seine Filme allerdings noch ziemlich unbekannt. Vor der Sendung konnte ich mit einem der Nippon Connection Kuratoren über diese sehr spannende Retrospektive sprechen. Sebastian Krehl gehört zum Festivalteam und hat sich mit der Kinoshita-Retrospektive beschäftigt. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Was gab denn jetzt gerade den Ausschlag, die diesjährige Retrospektive des Nippon Connection Festival gerade diesem Regisseur zu widmen?
Wir haben ja im Festivalprogramm auch immer so einen Schwerpunkt. Das ist dieses Jahr Cityscapes and Countrysides. Also da geht es dann darum, die Kontraste zwischen Stadt und Land in der japanischen Gesellschaft aufzuzeigen. Und da ist uns aufgefallen, dass Keisuke Kinoshita sich da eben auch sehr oft mit befasst hat. Und dann kam so eins zum anderen.
Das ist ja ein Regisseur, der zu dieser berühmten Generation der Nachkriegsregisseure gehört. Die meisten kennen sicherlich Akira Kurosawa, Kenji Mitsubishi. Im Westen haben ja diese Regisseure, die ich gerade genannt habe, schon einen Kultstatus. Welche Rolle nimmt Kinoshita eigentlich ein bei dieser Generation der Regisseure im japanischen Kino?
Also Kinoshita ist definitiv einer der populärsten Regisseure in Japan. Also im Ausland auch beliebt, aber hat dann eben doch nie diesen Rang gehabt, wie jetzt seine Kollegen. Das liegt aber auch an ganz profanen Gründen. Also zum Beispiel, dass Toho, bei der zum Beispiel Kurosawa gearbeitet hat, viel mehr auch daran gearbeitet hat, die Filme zu exportieren, während Shochiku mehr für den nationalen Markt produziert hat.
Und das sind diese beiden also sehr berühmten Produktionsfirmen, die japanischen.
Genau. Also zum Beispiel 24 Eyes, der auch bei uns in der Retro läuft, gilt eigentlich vielen KritikerInnen als so der beste japanische Film aller Zeiten. Also so in so diesen Umfragen, die halt alle paar Jahrzehnte mal durchgeführt werden, landet der oft ganz oben. Also hat eben doch noch ein höheres Standing als jetzt Filme wie Sieben Samurai oder Tokyo Story, die halt dann im Ausland als dann die größten japanischen Filme gelten.
Das ist ja interessant, dass man sich in erster Linie über seine Filme, die er nach 45, also am Ende, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedreht hat, konzentriert. Sie begannen ihre Reihe aber am Donnerstag mit dem Film Army von 1944, der, wir müssen so sagen, ja ein Propagandafilm ist zunächst einmal, ne? Gedreht, um den Überlebenswillen zurückgebliebener Mütter vor allem von Soldaten zu feiern. Wieso ist das denn noch ein guter Eröffnungsfilm, um das in das Werk von Kinoshita einzutauchen?
Na ja, zum einen ist es erstmal wichtig, wenn man einen Gesamtüberblick über sein Werk präsentieren will, eben auch diese Zeit mit abzudecken. Er hat nun mal während des Kriegs angefangen. Da gibt es auch noch eine Reihe andere Filme. Aber Army ist auch deswegen interessant, weil er eigentlich so diese Propaganda auch subtil unterwandert, also sofern es eben unter den Zensurauflagen möglich war. Also gerade weil am Ende auch viel Trauer mit reinspielt und eben nicht dieses komplett kritiklose Abfeiern des Heldentods, wenn dann die Söhne in den Krieg ziehen. Und da leistet eben auch Kinuyo Tanaka einen sehr großen Beitrag, also eine sehr bekannte und große Schauspielerin, die da eine Mutter spielt, die von ihrem Sohn Abschied nehmen muss.
Wie ändert sich eigentlich das Geschichtenerzählen bei Kinoshita nach dem Ende des Krieges? Was interessiert ihn da? Wie ändern sich die Themen seiner Filme?
Also natürlich kann dann nach dem Krieg die Kritik am Krieg viel expliziter werden. Das ist ein Thema, das sich eigentlich durch alle seine Filme zieht, oder nicht, aber durch die meisten. Und man muss ja sagen, dass Kinoshita sich jetzt auch nicht irgendwie einem Genre so verordnet hat, sondern dass er wirklich von Tragödien über Screwball-Komödien und Satiren und auch Historienfilme wirklich alles abdeckt. Und durch fast alle diese Filme zieht sich eben so ein sehr starker Humanismus und ja auch eben eine Kritik am Krieg. Also es gibt sowohl Filme, die dann die historische Kriegsschuld aufarbeiten, aber auch Filme, die immer wieder dann den zeitgenössischen, also die zeitgenössische Stimmung aufgreifen und Figuren zeigen, die irgendwie sehr rechtskonservativ für den Krieg agitieren und dann aber eben auch in einem kritischen Licht dargestellt werden.
Wie zeigt sich denn dieser Humanismus, denn er ist ja wirklich ein großer Humanist gewesen, vielleicht in so einem Meisterwerk wie 24 Eyes? Das ist ja im Grunde erstmal eine Geschichte einer Lehrerin und ihrer Schüler.
Genau, aber eben im Zweiten Weltkrieg und erstreckt sich auch dann über einen größeren Zeitraum. Also es gibt mehrere Zeitsprünge, sodass die Schüler und Schülerinnen auch dann von drei verschiedenen Altersgruppen porträtiert werden, während die Lehrerin aber eben immer die gleiche bleibt. Das ist übrigens Hideko Takamine, das ist eine der absoluten Lieblingsschauspielerinnen von Kinoshita gewesen. Genau, und diese Lehrerin versucht dann auch diesen Kindern ihre pazifistischen Ideale zu vermitteln, eben auch wieder, sofern es ihr eben möglich ist, ohne dann direkt dafür verhaftet zu werden und als Verräterin denunziert zu werden. Und ja, wie das eben ist, so eine Gruppe ist natürlich dann auch nicht homogen. Bei einigen kommt das dann besser an, bei anderen nicht. Gleichzeitig haben natürlich dann auch junge Männer oder Teenager nicht mehr die Wahl gehabt, selbst wenn sie nicht in den Krieg ziehen wollten. Und so muss sie eben auch dann miterleben, wie eben einige ihrer Zöglinge, die sie ja alle sehr ins Herz geschlossen hat, im Krieg fallen.
Sie haben ja schon erwähnt, dass er, was Genres anbetrifft, ein richtiger Eklektiker war. Kann man dennoch von einer Art Handschrift sprechen von Kinoshita, eine Art visuellem Zugang, der sich auch durch diese sehr unterschiedlichen Genres dann doch zeigt, was ihn vielleicht auch dann verbindet mit Kurosawa, Ozu, Mitsuguchi, was ja auch große Bildkünstler waren?
Ich finde tatsächlich, das Typische für seine Handschrift ist, dass er jedes Mal eine neue Handschrift sucht. Also er hat eben nicht diesen einen Stil, wo man sofort sagen kann, aha, die Kamera ist auf Bodenhöhe, das ist Ozu oder so, sondern er hat wirklich eigentlich immer wieder versucht, für jedes Sujet, für jede Geschichte einen eigenen Ansatz zu finden. Also das zum Beispiel Carmen's Pure Love ist ein Film, der zu meinen Favoriten zählt. Ist eine sehr wilde Satire, die eigentlich so die zeitgenössische japanische Gesellschaft mit allen ihren Facetten aufs Korn nimmt. Und da hat er sich entschieden, wirklich den kompletten Film mit gekippten Kameraachsen zu filmen. Also so, dass einem fast schwindelig wird beim Gucken eigentlich. Gibt es Filme wie River Fuefuki, das ist so ein Historienfilm, zählt auch zu Kinoshitas persönlichen Favoriten übrigens. Der ist in Schwarz-Weiß gedreht, aber dann teilweise in der Nachbearbeitung mit Farbe versehen worden und das in Anlehnung an so alte Rollbilder, die dann auch nur teilweise koloriert waren. Ja, und so findet er halt wirklich eigentlich bei jedem Film so einen anderen Ansatz.
Sebastian Krehl vom Nippon Connection Festival in Frankfurt am Main sprach mit mir über die diesjährige Retrospektive zum Werk des japanischen Regisseurs Keisuke Kinoshita. Heute können Sie in Frankfurt zum Beispiel noch das Meisterwerk She Walks Like a Wild Chrysanthemum sehen, den grandiosen Antikriegsfilm The River Fuefuki, über den wir gerade noch gesprochen haben. Den gibt es dann morgen um 20.30 Uhr im Kino des Filmmuseums Frankfurt. Und wer es nicht nach Frankfurt schaffen kann, kann die ganze Retro noch im Japanischen Kulturinstitut Köln nachsehen. Dort werden die Filme von Kinoshita noch über die nächsten Wochen gezeigt. Während die Filme von Keisuke Kinoshita, über die wir gerade gesprochen haben, für den Nachkriegshumanismus im japanischen Kino zuständig waren, begann dann später in den 1960er Jahren eine andere, neue und junge Generation von Filmemachenden den Geist der Freiheit und der Gegenkultur im japanischen Film zu feiern. Und einer von diesen Kinorebellen, so würde ich sie nennen, war Masahiro Shinoda. Die Filme dieses Regisseurs, die werden gerade im deutschen Kino neu entdeckt, mit Wiederaufführungen von wunderbar restaurierten Werken. Nächste Woche zum Beispiel kommt Demon Pond in unsere Kinos. Der Film ist von 1979 und eine, ja, ich würde es beschreiben, sehr spezielle Geistergeschichte. Über diese Geistergeschichte und das Kino von Masahiro Shinoda spreche ich mit Filmkritiker Lukas Bawenschik. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Beginnen wir doch mit Demon Pond, der nächste Woche in unsere Kinos kommt. Wie kann man diesen Film denn beschreiben? Im Grunde, ich habe es ja schon versucht, ist es eine Geistergeschichte eines eingesperrten Drachengottes.
Genau, und um ein naheliegendes Dorf vor dem Zorn und den Flutwellen dieser Gottheit zu schützen, muss dreimal täglich eine Glocke geläutet werden. Und darum kümmert sich ein Mann namens Akira Hagiwara und seine Ehefrau Yuri hilft ihm dabei. Doch dieses ganz göttliche Ritual wird von etwas allzu Menschlichem dann plötzlich unterbrochen. Ein Forscher will den Dämonenteich besuchen und erkennt ausgerechnet in Akira einen alten Freund. Und diese Erinnerung an die Vergangenheit lässt Akira mit seiner Rolle als Wächter des Teiches so ein bisschen hadern. Und es gibt dann noch einen zweiten großen Handlungsstrang. Das Dorf leidet unter einer so schwerwiegenden Dürre, dass die Bewohner die drohende Überschwemmung kaum noch fürchten, sondern fast schon herbeisehen. Es ist im Kern also eine Geschichte über zwei Dinge, über die menschliche Beziehung zur Natur und dem Göttlichen und im weiteren Verlauf würde ich sagen auch eine über die Willkür der Masse im Umgang mit dem Individuum.
Ja, das ist interessant. Also als ich den Film jetzt gesehen habe, musste ich schon sagen, er hat etwas ziemlich Aktuelles, wenn wir uns an die Klimaproteste erinnern, zum Beispiel auch an die politischen Grabenkämpfe, die diese Bewegung auslöst. Aber wir sollten uns mal auf die Form dieses Films konzentrieren, denn das ist kein klassisch realistisch gedrehter Spielfilm.
Nein, absolut nicht. In den 70er Jahren hat Shinoda mehrere Filme gedreht, die sich stark an der Tradition des Kabuki-Theaters aus der Edo-Zeit orientieren. Etwa Burikan von 1970, Himiko von 1974 und eben 79 Demon Pond. Und wie im Kabuki-Theater gibt es ganz lange Passagen, die ohne Dialoge auskommen. Die Sets sind super artifiziell und bühnenhaft und die weibliche Hauptrolle Yuri wird von dem männlichen Darsteller Tamasaburo Bando verkörpert. Und ich würde sagen, das Ergebnis ist ein ganz träumerischer Effekt, so eine selbstreflexive Unwirklichkeit, die zwischen dem schönen, schwelgerischen und dem ganz kargen, abstrakten immer hin und her wechselt. Und ich glaube, diese zwei Modi machen den Film ästhetisch so faszinierend, weil die Welt der Geister und Götter soll nicht einfach in die menschliche eingefügt werden, sondern so als Bruch wahrgenommen werden.
Es ist auch mit einer letzten Einstellung versehen, die wir vielleicht nicht verraten sollten, die das ganze klassische Kabuki-hafte nochmal auf eine andere Ebene hebt. Ja. Also auf jeden Fall ein formalistisch sehr interessanter Zugang. Steht das vielleicht stellvertretend für das Werk von Shinoda überhaupt?
Also bekannt ist Shinoda für seine historischen und unmittelbar politischen Stoffe, würde ich sagen. Und in den 70er Jahren drehte er dann aber eine Trilogie über die Geister der japanischen Vergangenheit. Filme wie Under the Blossoming Cherry Trees. Und die verwandeln imperiale Verbrechen in Geisterallegorien. Und Demon Pond, würde ich sagen, kritisiert auf sehr ähnliche Weise den nationalen Charakter Japans. Shinodas Filme zeichnen sich durch einen tief sitzenden Pessimismus aus. Die Menschen scheitern an ihrer Gier, an ihrem Egoismus, an ihrer Untertanenmentalität. Und als Reaktion auf die große Dürre fällt den Dorfbewohnern hier nur ein, die schönste Frau des Dorfs zu opfern, was ja nicht die naheliegendste Option ist. Und Autoritätsfiguren, das ist vielleicht das Rebellische, werden bei Shinoda extrem misstrauisch beäugt. Und auch hier in Demon Pond sehen wir reichlich lächerliche und niederträchtige Lokalpolitiker, die die Augen immer nur auf den Moment und nie auf das große Ganze oder gar die Zukunft haben. Das war sicher auch sowas wie eine politische Generalkritik.
Also schon ein Eklektiker. Oder gibt es dann doch dieses Thema, das sich durch dieses große Werk, er lebt ja noch, er ist ja über 90 Jahre alt, es ist kein gestorbener Altmeister, er dreht keine Filme mehr, aber er ist noch ganz fit eigentlich.
Ja, er ist nach einigen späten Flops im Ruhestand. Ich würde sagen, es gibt schon verbindende große Themen. Shinoda wird 31 geboren und seine Jugend ist geprägt von den zwei großen Kriegen, vom Zweiten Sino-Japanischen Krieg und später vom Zweiten Weltkrieg. Und die Frage, wie man sich an die japanische Geschichte erinnern kann, die Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, prägt ihn schon sehr stark und damit irgendwie auch das Urthema des japanischen Kinos, der Widerspruch zwischen Tradition und Moderne. Seine Figuren scheitern extrem oft an den Sitten ihrer Zeit, an Samurai-Gesetzen oder an der geltenden Sexualmoral. Und ich würde sagen, das sehen wir ja auch hier irgendwie, etwas, das sich durch alle seine Filme zieht, gerade in der Katastrophe liegt irgendwie etwas Rettendes, denn die Geschichte kann dann nicht einfach weiterlaufen wie zuvor.
Abschließend sollten wir vielleicht auf den zweiten Film blicken, der auch schon in den deutschen Kinos zu sehen ist von Shinoda, dank des Rapid Eye Filmverleihs, sollte man sagen, die sich wirklich sehr verdient machen um die japanische Filmkultur in Deutschland. Der Film heißt Pale Flower von 1964 und ist eigentlich erstmal ein Gangsterfilm.
Ja, sicher, aber auch eben viel mehr. Es ist nämlich zum Beispiel auch eine lose Adaption von Charles Baudelaires Gedichtband Le Fleur du Mal. Ein relativ konventioneller Noir-Plot wird mit so einer Mischung aus Weltekel und Sinnsuche und Poesie angereichert. Es geht um einen alternden Yakuza, der wird aus dem Gefängnis freigelassen und alles, wofür er für gekämpft hat, ist auf einmal wertlos. Die Moral hat sich verändert und dann kann ihn auch die Liebe zu einer Spielerin, dieser Liebesplot ist hier ganz wichtig, nicht mehr retten. Ich würde sagen, diese strengen Schwarz-Weiß-Bilder sind ganz anders, als man vom manchmal doch sehr bunten Demon Pond irgendwie erlebt, aber das träumerische, surreale, verlorene, diese Stimmung ist oft sehr ähnlich und ich freue mich, dass einige der Shinoda-Filme wieder ins Kino gekommen sind. Er hat über 30 Filme gedreht und es gäbe noch eine ganze Menge zu entdecken.
Filmkritiker Lukas Bawenschik und ich, wir empfehlen das Kino von Masahiro Shinoda derzeit zu entdecken auf den deutschen Leinwänden. Nächste Woche zum Beispiel mit dem Film Demon Pond. Vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Es ist schon über einen Monat her, dass wir zuletzt an dieser Stelle vom Streik der Drehbuchautorengewerkschaft in Hollywood berichtet haben. Ein Ende dieses Arbeitskampfes war bislang noch nicht in Sicht. Dennoch sind diese Woche einige Dinge passiert, die den Streik eventuell beeinflussen könnten. Es ist also an der Zeit für ein Update und dafür konnte ich vor der Sendung mit Katharina Wilhelm, unserer Korrespondentin in Los Angeles, sprechen. Katharina, wo stehen denn die Verhandlungen gerade?
Also die scheinen im Moment immer noch nicht voran. Anzugehen. Also die Fronten zwischen der Drehbuchgewerkschaft WGA und der AMPTP, so heißt ja eben die Studiovertretung, die scheint offensichtlich überhaupt nicht voranzugehen. Im Gegenteil, also die WGA sagt, man werde gegeneinander ausgespielt, die verschiedenen Gewerkschaften, es werde Zwietracht gesät, man spricht von Vertrauensbrüchen und Manipulation, also wirklich harte Worte, die da fallen. Also erfolgreiche Verhandlungen gehen anders, würde ich sagen.
Ich erinnere mich an die Bilder vom Beginn des Streiks, da sah man die Autorinnen und Autoren mit Schildern stehen, protestieren auf Straßen, prominente Schauspieler und Regisseure haben sich zu ihnen gestellt. Kann man denn jetzt so viele Wochen später sagen, dass diese Kampfeslust vom Anfang immer noch da ist?
Ja, auf jeden Fall tatsächlich. Auch wenn wir vielleicht nicht jeden Tag, vor allem auch in den deutschen Medien, was davon hören. Ich glaube, in den USA ist das einfach nochmal ein bisschen präsenter. Merke ich schon, dass ich glaube, eher die Wut nochmal anwächst von Tag zu Tag. Ich sehe tatsächlich auch jeden Tag, wenn ich zum Beispiel bei uns ins Studio fahre, dann fahre ich in Culver City vorbei, das ist da, Amazon hat da zum Beispiel ein Studio, da stehen immer noch jeden Tag an den sogenannten Picket Lines, also stehen da tatsächlich die Streikenden mit ihren Schildern und es kommen immer mal wieder auch eben Schauspieler, Regisseure dazu, ich glaube auch ein bisschen für die PR, aber andererseits eben auch, um sich dazuzustellen und ich kenne viele Drehbuchautoren, deren Alltag das jetzt eben ist, weil die arbeiten ja nicht und die sagen, okay, ich gehe dreimal die Woche streiken, den Rest gehe ich ins Fitnessstudio oder so, keine Ahnung, die teilen sich tatsächlich so ihren Alltag ein und sagen, das gehört jetzt zu meinem Job, dass ich streiken gehe. Also insofern sehe ich da schon immer noch, dass es da eine Kampfeslust gibt, eben auch, weil sich überhaupt nichts tut. Und sie eben auch sagen, wir müssen da jetzt Präsenz zeigen, sonst haben wir überhaupt gar keine Aussicht auf Erfolg.
Was sind denn die ein, zwei konkreten Streitpunkte, um die besonders hart verhandelt wird? Du sagst zwar, es bewegt sich nicht weiter, aber was sind so diese zwei Punkte, um die es jetzt ganz besonders geht?
Ja, also es gibt eben eine Vielzahl von Forderungen, aber im Prinzip das Wichtigste sind diese Residuals, also die man im Prinzip Monat ja finanzielle Beteiligung, würde ich jetzt mal sagen, übersetzen kann. Also vor allem wollen die Drehbuchautoren mehr Geld herausholen aus den Streamingdiensten, weil sie sagen, wir werden da nicht gut beteiligt. Sie wollen einfach auch mehr Geld haben. Das ist das eine. Und das andere ist das große Thema KI, künstliche Intelligenz, weil es dafür einfach keine Regeln gibt bis jetzt in Hollywood, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden könnte, um künftig vielleicht Outlines für Drehbücher zu schreiben, ob sie tatsächlich auch Drehbuchautoren ersetzen kann, wie das rechtemäßig aussieht, wenn eine KI einen Stil von einem Drehbuchautoren kopiert. All das ist möglich, denkbar und wird uns wahrscheinlich in Zukunft beschäftigen. Aber da hat man, glaube ich, noch überhaupt gar keinen gemeinsamen Grund und Boden gefunden, um da ja eine gute Regelung überhaupt formulieren zu können.
Jetzt konnte man diese Woche lesen, dass die sogenannte DGA, also die Gewerkschaft der Regisseure, einen Tarifvertrag abgeschlossen hat. Was heißt das denn jetzt für die Autoren? Geraten die jetzt vielleicht in Zugzwang, wenn die Regiekollegen sich zurücklehnen können und sagen, wir sind fertig, wir können arbeiten?
Also dieser Deal hat hier wirklich für viel, viel Missmut in Hollywood gesagt. Und es gibt wirklich viele Stimmen, die sagen, ja, die Regisseure, die können sich jetzt quasi auf unserer harten Arbeit als Drehbuchautoren im Streik ausruhen. Wir haben die wichtigsten Punkte ja im Prinzip angerissen, den Studios vorgelegt und die Regisseure konnten sich da quasi ins gemachte Nest setzen, wenn man so will. Und natürlich hatten die Drehbuchautoren auch gehofft, dass sie vielleicht Seite an Seite mit den Regisseuren streiken können. Das hätte sicherlich auch nochmal mehr Druck erzeugt. Dieser Druck ist jetzt geringer geworden. Allerdings muss dieser Deal auch noch von den DGA-Mitgliedern abgesegnet werden, zugestimmt werden. Und jetzt gibt es auch Regisseure, die sich schon öffentlich äußern, sagen, dieser Deal ist nicht gut und wir wollen uns doch eigentlich solidarisieren. Wir wollen geschlossen auftreten als eben die Kreativen in Hollywood und wir sollen diesem Deal eigentlich, sollten wir dem nicht zustimmen. Deadline wäre übrigens auch Ende Juni dafür. Also da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Auch die Schauspielgewerkschaft hat diese Woche abgestimmt über einen Streik. Könnten denn davon vielleicht Solidaritätsmomente ausgehen? Welchen Einfluss hat denn so eine Meldung auf die aktuelle Lage?
Ja, vor allem, es war ja eine große Mehrheit. 98% der Mitglieder haben ja gesagt, wir wollen streiken, wenn die Verhandlungen nicht zu unseren Gunsten laufen. Das ist wirklich eine starke Aussage, denn im Gegensatz zu den Drehbuchautoren haben die Schauspieler das letzte Mal, ich glaube, 1980 gestreikt. Ist schon ziemlich lange her. Plus ist die größte Gewerkschaft hier, 160.000 Mitglieder. Also das wäre natürlich gerade für die Studiovertretung ein riesengroßes Problem, wenn die jetzt auch noch streiken würden. Also der Druck wächst tatsächlich. Und ich glaube auch, dieses Schulter an Schulter stehen, diese Solidarität, die ist hier schon sehr, sehr stark zu spüren.
Was ist denn jetzt denkbar? Also wie könnten mögliche Szenarien in den kommenden Wochen für die Autorinnen und Autoren aussehen? Könnte es so eine Art Megastreik geben mit all den Gewerkschaften zusammen?
Also dieser Geist, der weht hier auf jeden Fall schon durch die Gazetten von diesem Mega- oder diesem Streiksommer, spricht man hier schon. Also wenn die SAG-AFTRA, also die Schauspielergewerkschaft, einem Streik zustimmen würde, dann glaube ich schon, dass zum Beispiel die Drehbuchautoren viel bessere Karten hätten, dann eben ihre Forderungen auch durchzudrücken. Denn dann würde überhaupt nichts mehr in Hollywood gehen. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, auch jetzt schon ist es so, dass einige Schauspieler und auch Regisseure nicht über diese Picketlines gehen, also eben über diese Streikposten und sagen, wir solidarisieren uns jetzt schon, auch ohne, dass wir einen eigenen Streik ausgerufen haben. Also dieser Druck wird, glaube ich, immer größer. Andererseits muss man auch sagen, die Studios können sich noch ein bisschen zurücklehnen. Die haben viele Drehbücher im Vorfeld eingekauft. Die haben sich eingestellt auf so einen langen Streik. Und andererseits gehen wir jetzt in eine lange Sommerpause. Und zum Beispiel aktuelle Sendungen wie Late-Night-Shows, die würden jetzt sowieso pausieren. Die würde man jetzt ohnehin nicht produzieren. Also ist, glaube ich, für die Studios ein bisschen Druck fällt jetzt auf der anderen Seite ab. Und alles, was ich so höre, ist, dass es wahrscheinlich einen langen Streik geben wird. Mindestens der Drehbuchautoren bis wahrscheinlich August, vielleicht sogar noch darüber hinaus.
Katharina Wilhelm gab uns ein Update zum Streik der Drehbuchautorinnen und Autoren, aber nicht nur in Hollywood. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wir bleiben jetzt noch etwas in den Vereinigten Staaten und sprechen über das neueste Werk eines Regisseurs, der zu den beliebtesten amerikanischen Filmemachern derzeit gehört, Wes Anderson. Für diesen Regisseur ist die Leinwand ja ein großer Spielplatz, in dem er die Welten ganz nach seinem Willen und seiner Vorstellung baut und bespielt, mit immer viel Liebe zum Detail. Und das gilt auch für seinen neuesten Film Asteroid City. Der spielt in den 1950er Jahren in einem kleinen Kaff mitten in der Wüste, irgendwo zwischen Kalifornien und Arizona. Wieder hat Wes Anderson dafür seine ganze Filmfamilie um sich versammelt. Tilda Swinton ist dabei, Jason Schwartzman, Adrian Brody, Liev Schreiber. Neu hinzugekommen sind Tom Hanks und Scarlett Johansson. Sie alle begegnen sich in Asteroid City.
Ihr seid nicht hier.
Wir sind nicht da. Das Auto ist explodiert. Komm und hol die Mädchen, ich bleib bei Woodrow.
Ich bin nicht der Chauffeur, ich bin der Großvater. Wo seid ihr?
Asteroid City, Farm Route 6, Kilometer 120.
Seine Weltpremiere feierte Asteroid City in Cannes auf den Filmfestspielen, kommt aber schon nächsten Donnerstag ganz regulär in unsere Kinos. Anke Lewicke hat den Film in Cannes gesehen. Mittlerweile sind ja ein paar Wochen vergangen. Manche Filme, so ist das eben, da bleiben uns einige Szenen auch nach Festivals noch erhalten, manche verschwinden. Anke, deshalb die ganz banale Frage zu Beginn des Gesprächs. Sind denn der Film Asteroid City mit seinen Figuren dir noch in Erinnerung geblieben?
Ja, eigentlich schon. Also mir hat schon die Art und Weise gefallen, wie er dieses Mal die Wüste nachgebaut hat. Und das ist ja so eine Wüste, wie wir sie aus John Wayne-Filmen kennen. Und dann hat man eben so giftgrüne Kakteen und so bizarre Felsformationen, die aber so aus ihrem Pappmaché-Dasein überhaupt gar keinen Hehl machen. Und diese Künstlichkeit ist vielleicht auch schon ein ironischer Kommentar auf die glorifizierte Weite des Westerns. Und dann sehen wir ja auch wenig später eine Atombombe in die Luft gehen. Das war ja üblich in den 50er Jahren in der Wüste, auch während Dreharbeiten damals. Ja, und es ist eine angeschlagene Landschaft und dieses Wüstenkaff, das Titelgebende, das, von dem geht ja auch so eine existenzielle Einsamkeit aus. Und ich würde sagen, diese existenzielle Einsamkeit haben auch alle, die in diesem Wüstenkaff zusammenkommen. Ja, und sie kommen zusammen, um einem Asteroideneinschlag zu gedenken, der 3007 vor Christus stattgefunden hat. Man trifft sich in dem Krater und gleichzeitig geht es um einen Wettbewerb, um so ganz kluge, clevere Jugendliche, die sich so super mit Astronomie auskennen. Also wir haben hier wieder die überqualifizierten Kinder, Jugendlichen, die wir bei Wes Anderson so kennen. Und ich kann sie in ihrer Einsamkeit auch dieses Mal besonders gut nachvollziehen, weil wenn wir ihre Eltern anschauen, dann wissen, woher diese Einsamkeit kommt. Also da gibt es ja zum Beispiel die Vaterfigur, der nicht sagen kann, dass die Mutter vor 3 Wochen gestorben ist. Und was ist? Die Mutter ist in einer Tupperbox. Und in dem schrillen Universum von Wes Anderson ist das eigentlich alles so möglich. Also da kann man Trauerarbeit so auf ganz eigene Art und Weise leisten.
Eltern und Kinder ist ja wirklich so ein Motiv aller Filme von Wes Anderson. Manchmal konzentriert er sich eher auf die Eltern, manchmal eher auf die Kinder. Moonrise Kingdom ist so ein Beispiel, wo es ja vor allem um die Flucht der Kinder vor den Eltern geht. Das war damals auch so eine zärtliche Liebesgeschichte zwischen Teenagern. Aber auch hier ist er, glaube ich, sehr gerne bei diesen Nerds, sagen wir doch, wie es ist, bei diesen Nerds, die sehr viel von Mathematik verstehen, aber von sozialer Interaktion nicht so viel.
Ja, aber sie raufen sich ja trotzdem als Trutzburg gegen die Erwachsenen ganz gut zusammen und tragen dann ja auch so einen Sticker, Brainiac steht da drauf. Das finde ich schon ganz schön. Ja, und eigentlich habe ich ja so Probleme mit psychoanalytischen Deutungen, aber in Interviews sagt Wes Anderson doch immer mal gerne wieder, dass er so mit 12 Jahren auf dem Kühlschrank der Eltern ein Buch gefunden hat mit dem Titel Vom Umgang mit gestörten Kindern. Und er hat sich direkt angesprochen gefühlt damit. Und vielleicht sind seine Filme ja auch eine Reaktion darauf. Vielleicht ist er der spätpubertierende Regisseur geblieben, der gerne seine eigenen verspielten Welten aufbaut, der sich immer wieder mit dysfunktionalen Familien beschäftigt. Und diese Künstlichkeit hat dann ja auch was, weil da kann diese Dysfunktionalität ja wirklich auch wieder eine ganz eigene Realität entwickeln. Und ich finde, das tut es in diesem Film. Also häufiger geht es mir bei Wes Anderson auch so, dass die Figuren so hinter ihrem Nerdsein, hinter ihren tollen Kostümen so verschwinden. Aber hier entwickeln sie doch ein Eigenleben, was mich, ich kann es nicht anders sagen, Patrick, berührt hat.
Es ist ja, du hast es ja schon erwähnt, Asteroid City in erster Linie auch so eine Hommage an die B-Movie-Filme Hollywoods aus den 50er, 40er Jahren, Science-Fiction mit fliegenden Untertassen, wo man noch die Kabelverbindung sieht, wenn die Untertassen sich den Menschen nähern. Und so ein Alien passiert ja auch. Es kommt das Fremde nach Asteroid City, stattet diesen Menschen einen Besuch ab. Und Wes Anderson hat in Cannes ja auch gesagt, dass er keine Ahnung von Aliens hat. Das ist eigentlich seine Variante, ein reines Fantasiewesen.
Well, you know, I think I wouldn't really rely on my opinions about that in any significant way. The research that went into this extraterrestrial, as extensive as it was, it doesn't compare with anything you would find in academia.
Anke, warum bezieht sich Anderson jetzt speziell auf das Science-Fiction-Genre, wo er jetzt nicht wirklich der Experte ist, wenn man ehrlich ist?
Naja, erstmal haben die in den 1950er Jahren ja auch ziemlich rumgebastelt für ihre fliegenden Untertassen oder für die Riesenameisen, die von Atomstrahlen verseucht waren. Also da kann er sich austoben und sein UFO ist ja auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Das geht so senkrecht hoch und geht dann auch nach direkt links, so waagerecht ab. Und die ganze Technik, das sind eigentlich nur so Glühbirnen, die ab und an mal aufleuchten. Und dann glaube ich aber auch, dass es im Grunde so ein bisschen auch ein politischer Kommentar ist, weil in den 50er Jahren wurde ja auch so Paranoia verhandelt in diesen Science-Fiction. Also Aliens waren immer eine Bedrohung, kalter Krieg. Und hier ist es ja auch so, dass dieses nette Alien mit den melancholischen Kulleraugen auf einmal zur Zielscheibe wird, dass es so eine Meute gibt, dass der ganze Bezirk abgeriegelt wird, dass auf einmal eine Atombombe durchs Bild rollt. Also da wird doch auch schon so einiges verhandelt, was vielleicht auch mit uns zu tun hat. Und gleichzeitig sagt ja Wes Anderson, ich bin schon politisch, aber das soll man nicht mitbekommen. Deshalb gibt es eben auch die tolle Eisverkäuferin, die da das Diner betreibt und Erdbeershakes verkauft und die Countryband, die den Bus verpasst hat und die sorgt dann immer wieder für musikalische Einlagen.
Neues von Wes Anderson ab Donnerstag im deutschen Kino. Anke Lewicke, sehr begeistert, stellte uns Asteroid City vor. Vielen Dank.
Ja, ich heb jetzt auch ab.
Erstmals seit der Pandemie fand diese Woche der Vision Kinokongress wieder in Präsenz statt. Wir haben ja schon letzte Woche an dieser Stelle auf die wichtige Veranstaltung hingewiesen. Der gemeinnützige Verein zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern will während dieses Kongresses Strategien diskutieren, um die Filmbildung in Schulen zu fördern. Diese Bewegung gibt es übrigens schon seit den 2000er Jahren, als man bereits begann, einen Rückgang des jüngeren Kinopublikums zu beobachten, in einer Zeit, als noch überall neue Multiplex-Kinos aus dem Boden schossen. Seitdem ist spätestens mit dem Streaming-Boom eine ernsthafte Konkurrenz fürs Kino erwachsen, die nochmal ziemlich deutlich macht, wie groß die Herausforderung heute ist, Kinder und Jugendliche fürs Kino zu begeistern. Wie das gelingen könnte, haben in Hamburg Filmschaffende, Lehrkräfte, WissenschaftlerInnen und Filmvermittler 3 Tage lang debattiert. Und Christian Berndt war für uns dabei.
Möge ein Signal des Aufbruchs hier aus Hamburg ausgehen, das würde mich sehr freuen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Dankeschön und viel Freude beim Kongress Vision Kino 23.
Mit Optimismus eröffnet der Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün, den ersten Kongress in Präsenz seit der Pandemie und Corona scheint tatsächlich weit weg. Zum Beispiel sind die Teilnehmerzahlen bei den Schulkinowochen, die Vision Kino für Schulklassen organisiert, inzwischen fast so hoch wie vor der Pandemie, in manchen Bundesländern sogar höher. Trotzdem ist die schulische Filmbildung, so hört man, immer noch ein Stiefkind der Lehrpläne. Das müsse sich ändern, so der Vorstand der Filmförderungsanstalt Peter Dinges.
Wenn wir heute keine Filmbildung machen, haben wir morgen kein Kino mehr.
Filmbildung, so heißt es in einem Workshop zur frühkindlichen Filmbildung, sollte bereits bei Kindern im Vorschulalter beginnen, weil die Imaginationskraft des Kinos auf sie besonders wirke.
For children it's more natural also to paint about it or make start dancing. So that is actually the way.
Die Workshopleiterin erklärt, dass Kinder, wenn sie Filme sehen, das Gesehene gern nachmalen oder dazu tanzen. Filme würden ihre Imagination sinnlich anregen. Das gelte auch für Experimental- oder Stummfilme. Die Digitalisierung wird bei der Filmbildung, das kann man oft hören, als große Chance gesehen. In einem der Praxislabore stellen Schülerinnen aus Hamburg interaktive digitale Lernbausteine für Schulen vor, die sie zum animierten Kinofilm Wo ist Anne Frank erarbeitet haben.
Man guckt Szenen aus dem Film und dann muss man die zum Beispiel interpretieren oder beschreiben, was man sieht, was die für eine Bedeutung haben.
Genau. Und teilweise hat man sich nochmal ein kleines Video angeguckt und hat dann dazu Sachen bearbeitet. Zum Beispiel, man musste was Kurzes schreiben oder was ankreuzen. Teilweise gab es zum Beispiel auch Fotos, die man dann hin und her schieben musste.
Dass man sich einfach mit dem Film beschäftigt und damit man versteht, wieso, weshalb, warum das im Film jetzt so gelöst wurde und versteht ein bisschen, wie es Anne Frank damals ging.
Auch zu sehen auf dem Kongress sind VR, also virtuelle Realität-Installationen, die für Schüler gemacht sind.
Ich glaube, dass die VR die Möglichkeit bietet, dass man wirklich in eine Welt reist, dass man das auch körperlich erlebt. Das ist vielleicht der Unterschied zum reinen Sehen eines Filmes im Kino. Ich finde, es ist eine tolle Ergänzung.
Und keinesfalls eine Konkurrenz zum Kino, meint die Dokumentarfilmerin Susanne Kim. Sie hat gemeinsam mit Kindern die VR-Experience Meine Wunderkammern entwickelt, in denen die Kinder ihre eigenen Erfahrungswelten präsentieren. Wisdom zum Beispiel wurde in der Schule wegen seiner Hautfarbe gemobbt.
Ich bin Muslim, ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus Kamerun. Das ist ein Land, das in Afrika liegt. Und ich würde da auch mal gern hin, weil ich wissen will, wo meine Eltern herkommen.
In der VR-Experience fährt Wisdom mit dem Zuschauer auf einem Floß durch eine nach seinen Ideen animierte Fantasielandschaft. Und es wirkt unglaublich lebensecht, wie der Junge direkt neben einem steht und einen anlächelt, als wäre er wirklich dabei. Man kann sich vorstellen, wie faszinierend das Szenario auf Kinder wirkt. Ein anderes Thema des Kongresses ist, wie man Kinder auch aus bildungsfernen Milieus fürs Kino begeistern kann. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Kino über Land aus Dresden. Der Verein, so Projektkoordinatorin Dani Barsch, lässt Kurzfilmfestivals kuratieren von
jungen Leuten vor allen Dingen, die meistens aus benachteiligten Zusammenhängen kommen, also pekuniär oder sozial oder eben aus migrantischen Zusammenhängen. Und das Projekt war in der Hinsicht auch interessant. Es waren 12 Jugendliche, die aus dem Suchtmilieu kamen.
Der Jüngste aus dieser Gruppe war 14 Jahre alt und gerade er erwies sich beim letzten Kurzfilmfestival als echtes Organisationstalent. Auffällig ist auf dem Vision Kinokongress, wie sehr die Digitalisierung als Gewinn gesehen wird. Hervorgehoben werden zum Beispiel die Möglichkeiten des Smartphones für die praktische Filmbildung, etwa beim Erstellen von Kurzfilmen. Das Thema Streaming, das während der Pandemiejahre als größte Gefahr fürs Kino diskutiert wurde, kommt im Prinzip nicht vor. Dass es trotzdem noch ein Problem fürs Kino ist, merkt man ausgerechnet bei den filmbegeisterten Schülerinnen des Anne-Frank-Filmprojektes.
Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Film hat, den man wirklich gerne gucken möchte, dann gehe ich schon manchmal dann auch ins Kino. Aber meistens warte ich dann, bis ich die Filme dann zu Hause gucken kann. Und das ist ja auch so ein Aufwand.
Genau.
Da sitzt man nicht zu Hause gemütlich im Bett abends und guckt den mal. Man muss da hinfahren und so deswegen. Ja.
Den häuslichen Bildschirm gegen die Leinwand auszutauschen, bleibt vielleicht die große Herausforderung für die Filmbildung.
Kinder und Jugendliche zurück ins Kino zu bringen, keine leichte Aufgabe, wie gerade gehört. Mögliche Strategien gab es zu hören beim Vision Kinokongress in Hamburg. Damit geht Vollbild für diese Woche zu Ende. Mehr aus der Welt des Kinos gibt es nächste Woche dann mit Regisseur Christoph Hochhäusler, der uns seinen neuesten Film vorstellen wird, bis ans Ende der Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.